Jeder, der aufmerksam zuhört jedes Mal, weiß, dass wir im ersten Korintherbrief sind. Genau, heute könnt ihr Bibel surfen, wenn ihr wollt. Manchmal predige ich über ein ganzes Kapitel und habe keine Referenzstellen. Heute ist es ein Vers und ein Dutzend Referenzstellen. Wir sind im ersten Korintherbrief. Kapitel 10, und heute möchte ich ausschließlich über den Vers 13 reden. Vater, ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist, dass in deinem Wort Leben ist, dass dein Wort Leben schenkt. Ich danke dir, dass dein Wort unsere Orientierung ist. Ich danke dir, Jesus, dass du das Wort bist, und ich bitte dich, helf uns jetzt, dein Wort zu verstehen. Amen. 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Es geht um Versuchung. Was ist denn überhaupt Versuchung? Ich habe es mal so definiert. Versuchung ist der Versuch, daher kommt auch Versuchung, uns dazu zu bringen, an Gott oder an seinem Wort zu zweifeln. Wir sind ja als Gläubige, da steckt das Wort Glauben drin, aufgerufen zu glauben. Und dieser Glaube wird versucht durch Versuchung, dass er eben nicht stattfindet. Das ist Versuchung. Das hat jetzt mal nichts mit Verfolgung zu tun, hat nichts mit Anfechtung zu tun, sondern es ist der Versuch, unseren Glauben zu stören. Und was bewirkt Versuchung? Erfolgreiche Versuchung bewirkt einen bewussten Ungehorsam gegen Gott und in der Folge ein sündiges Denken oder Handeln. Also die Versuchung an und für sich ist ja bloß mal der Versuch. Aber hat dieser Versuch Erfolg? Ist die Versuchung erfolgreich? Dann kommt bei uns ein bewusster Ungehorsam gegen Gott. Zuerst ist der Glaube und der Wille, Gott zu glauben und zu gehorchen. Dann kommt der Versuch, uns von diesem Glauben abzubringen. Und wenn dieser Versuch, diese Versuchung gelingt, werden wir einen bewussten Ungehorsam zumindest im Kopf haben, weil wir anzweifeln, dass das stimmt, was Gott gesagt hat. Und in der Konsequenz kommt dann auch sündiges Handeln. Das bewirkt die Versuchung. Und woher kommt Versuchung? Und da habe ich zwei Bibelstellen. Einmal Matthäus 4, Vers 3. Und der Versucher trat zu ihm, zu Jesus, und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Der Versucher. Es gibt einen Versucher. Und im 1. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 5, darum hielt ich es auch nicht länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Das heißt, da ist ein Versucher unterwegs. Und dieser Versucher, Teufel, Satan, Er will den Menschen versuchen, den gläubigen Menschen versuchen, vom Glauben abzubringen. Das ist eins seiner Hauptbeschäftigungen, uns zu versuchen. Und worum geht es jetzt eigentlich bei dieser Versuchung? Es geht darum, eben die Beziehung zwischen uns und Gott ins Wanken zu bringen, Störfeuer reinzubringen. Gott will unser Papa sein, oder er ist unser Papa, er ist der Vater der Gläubigen. In Römer 8, Vers 15 steht: Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Das heißt, Gott ist der Vater der Gläubigen. Ob wir das spüren, ob wir das nachvollziehen können, er ist es, er ist unser Papa. Und diese Beziehung versucht der Teufel durcheinander zu bringen. Jetzt haben wir einen liebenden Gott, wir haben keinen lieben Gott. Es wird so viel vom lieben Gott gesprochen, es gibt keinen lieben Gott. Das ist nicht der tattrige, langbärtige, langhaarige Opa, der im Himmel sitzt und alles geschaffen hat und sich daran freut und ansonsten gar nicht mehr so viel mitkriegt und ist halt einfach lieb. Das ist er nicht, er ist liebend. Und liebend ist was anderes wie lieb. Gott geht nicht immer einen Schmusekurs mit uns, sondern manchmal muss er uns, weil er uns liebt, auch zurechtweisen und züchtigen. Meine Kinder müssen manchmal Dinge tun, die ihnen überhaupt nicht gefallen, weil ich finde, dass das richtig ist. So viele andere Kinder auf der Welt laufen rum und es ist mir wurscht, ob die in die Schule gehen, ob die Hausaufgaben machen, ob die ihr Zimmer aufräumen, ob die, was sie reden oder so, das ist mir relativ wurscht. Nicht, dass ich die nicht lieb hätte, aber ich habe keine besondere Beziehung zu denen und darum mische ich mich da nicht besonders ein. Aber bei meinen Kindern mische ich mich ein und es, meine eigentliche Intention ist Liebe. Ich bin aber nicht perfekt. Ich denke, manchmal habe ich auch Aussetzer und Fehlgriffe, Entschuldigung. Aber eigentlich ist es aus Liebe. Und so, Gott liebt uns, er ist der liebende Vater. Und deshalb muss er uns auch manchmal züchtigen. In Hebräer 12, Verse 6 bis 7, können wir das nachlesen. Denn wen der Herr liebt hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden so, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Also das gehört zu seiner Vaterrolle auch, dass er uns aus Liebe auch mal korrigieren muss, auch mal züchtigen muss. Aber die Intention ist Liebe. Und interessant ist, Gott ist nicht willkürlich. Es gibt Menschen, da weißt du nie, wie ist er heute drauf. Wenn ich mir heute das und das erlaube, kann es sein, hat keine Konsequenz und ich werde angelächelt. Am nächsten Tag kann es sein, dass ich eine Kleinigkeit bloß mache und ich habe eine furchtbare Strafe, weil dieser Vorgesetzte, dieser Vater, diese Mutter willkürlich handelt. Bei Gott ist es nicht so. Gott ist nicht willkürlich. Wir haben die Bibel, wir haben die Gebote, wir sehen sehr genau, wie Gott denkt, was Gott von uns erwartet. Was er sagt, hier ist eine Grenze, nicht überschreiten. Und auch Konsequenzen stehen drin. Und die letzte Konsequenz ist entweder eine Ewigkeit im neuen Jerusalem bei ihm oder ewige Trennung und Verdammnis in der Hölle. Das sind Konsequenzen, die stehen da. Und die Regeln sind ganz klar. Im Alten Testament gab es einen Haufen Regeln, die genau einzuhalten waren. Im Neuen Testament relativiert sich eigentlich alles drauf. Jesus sagt, es kommt auf die Liebe an. Und wer seinen Nächsten liebt, wird ihm nichts Schlechtes antun, wird ihm nichts Schlechtes wünschen, wird ihn nicht töten, wird ihn nicht bestehlen, wird sich um ihn kümmern. Wer Gott liebt, wird seine Gebote achten und einhalten, wird sein Reich bauen. Es ist relativ leicht, alles einzuhalten. Und weil wir uns trotzdem sehr schwer tun, haben wir das ganze Neue Testament mit all den Briefen, wo viele Details dann nochmal auf unterschiedliche Art und Weise beleuchtet werden, dass wir nicht sagen könnten, also ich habe das alles gar nicht verstanden. Also wer die Bibel liest und wer aufrichtig fragt, kann nicht behaupten, er hätte es nicht verstanden. Und Gott ist nicht willkürlich. Bei Allah haben die Gläubigen ein Problem. Sie wissen nicht, wie Allah drauf ist, ob er heute gnädig ist oder ob er eher schlecht drauf ist oder wenn ich am Tag meines Todes vor ihm stehe, ob er da gerade gute Laune hat oder schlechte Laune. Das ist immer, na, keine Ahnung, wie der Gott gerade so drauf ist. Unser Gott ist immer gleich drauf und er ist treu und konsequent. Und weil er auch gesagt hat, auf Sünde muss Strafe folgen und Sünde bedeutet Tod, musste er Jesus opfern, weil Gott konsequent ist und sich selbst auch treu ist. Also, wir wissen, was wir haben an Gott. Er ist nicht willkürlich. Er ist ein Papa, der alles aus Liebe tut, aber nicht sentimental ist und auch mal sagt, komm, schwamm drüber. Geht nicht. Jetzt ist die Frage, können wir Gott als solchen akzeptieren? Können wir uns als Kinder diesen Gottes sehen? Passt unser Vaterbild zu diesem Gott? Oder wie ist unser Vaterbild geprägt? Ist unser Vaterbild geprägt durch unsere leiblichen Väter oder Bezugspersonen, die in unserem Leben Einfluss genommen haben? Ist unser Vaterbild geprägt von Autoritäten, die ihre Autorität missbraucht haben? Welches Vaterbild haben wir? Wenn wir an Vater denken und dann an Gott denken, ist Gott für uns das, was wir als Vater verstehen? Oder können wir unser Vaterbild ganz neu definieren und sagen, okay, ich glaube dir und ich will, dass ich diese Beziehung zu dir habe? Und das ideale Vaterbild ist tatsächlich, dass wir Gott uneingeschränkt vertrauen. Dass wir ihm uneingeschränkt glauben, was er sagt, dass sein Wort Wahrheit ist, dass er zu dem steht, was er gesagt hat. Und dass wir ihm uneingeschränkt vertrauen, dass er alles aus Liebe tut und dass er es gut meint. Und auch wenn er uns züchtigen würde, dass es wohl Sinn und Zweck hat. Und wenn wir auf diesem Weg sind oder wenn wir dieses Vaterbild bereits haben, dann kommt der Versucher und versucht, dieses Vaterbild, diese Beziehung zu stören. Wenn nicht gar zu zerstören. Gott will eigentlich, dass wir ein blindes Gottvertrauen haben, dass sein Volk Israel durchs Meer läuft und vertraut, dass das funktioniert. Das setzt blindes Vertrauen voraus. Wenn im Neuen Testament steht, wir können Giftiges trinken und es soll uns nicht schaden. Das setzt ziemlich Vertrauen voraus. Dass wir, wenn wir Krankheiten haben, dass wir uns an Gott wenden, im Glauben, dass er uns heilen kann, wenn wir leben hier relativ unbedarft, aber wenn ich als Christ in der Gegend bin, wo es wirklich mein Glauben, mein irdisches Leben kosten kann und ich belüge nicht, sondern bezeuge Gott, glaube ich dann, vertraue ich dann und dazu brauche ich wirklich blindes Gottvertrauen. Habe ich dieses blinde Gottvertrauen und wenn ich es habe, dann kommt der Teufel und versucht, das durcheinander zu bringen. Und das ist Versuchung, der Versuch, diese Beziehung zu stören. Gott hat zum Beispiel im Alten Testament Israel versprochen, dass er das Volk Israel aus Ägypten befreien wird. Er hat gesagt, ich hole euch hier raus und ich bringe euch in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und was hat er gemacht? Er hat Nach den Plagen, das Meer geteilt, hat Israel von Ägypten weggeführt und dann waren sie in der Wüste. Und die Wüste ist wüst. Und da gab es auch mal nichts zum Trinken zum Beispiel. Und dann lesen wir im 2. Mose 17, Verse 1 und 2. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sin ihre Tagesreisen nach dem Befehl des Herrn und sie lagerte sich in Rephidim. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Darum stritt das Volk mit Mose und sie sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Versuchung. Sie versuchen den Herrn. Sie haben Zweifel, dass Gottes Wort Wahrheit ist. Sie haben Zweifel, dass Gott, der Allmächtige, der die Plagen mit Plagen Ägypten gestraft hat, der sie durch das Meer geführt hat, der ihnen versprochen hat, ich bringe euch ins gelobte Land. Sie haben Zweifel, dass dieser Gott es so meint und so kann. Es ist der Versuch, sie von dem Glauben abzubringen. Und damit versuchen sie Gott, weil sie Gott anzweifeln. Was habe ich vorher gesagt, was Versuchung ist? Dass wir anfangen im Denken, Gott anzuzweifeln. Und in diesem Denken dann anfangen auch sündig zu handeln, indem wir gegen Gottes Gebote handeln, indem wir gegen Gott handeln. Und genau das tut das Volk hier. Zuerst war das klasse, dass Mose sie geführt hat. Und ja, Mose, red du zu Gott und das ist alles super, was du da tust und du bist unser Anführer und Gott hat dich geschickt. Und sobald irgendwelche Probleme kommen, fangen sie an zu zweifeln, fallen in Versuchung, werden versucht, nicht zu glauben. Und der Satan kann gar nicht anders, wie zu versuchen und er macht auch nicht mal Halt vor Jesus. In Matthäus 3, Verse 17, Matthäus 3, Vers 17 und dann Matthäus 4, Vers 1. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Das heißt, Jesus hatte ein absolutes Highlight und Gott spricht zu ihm und bezeugt ihn vor allen, die zuschauen. Und im nächsten Moment kommt schon der Teufel und versucht ihn und versucht das Ganze wieder durcheinander zu bringen. Und interessant ist, warum lässt Gott das zu? Weil wir lesen ja hier, dass Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit der Teufel ihn versucht. In Hebräer 2, Verse 17 und 18 steht, daher musste er, Jesus, in jeder Hinsicht den Brüdern, nämlich uns, ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus hat ein irdisches Leben hier gelebt, war aber sündfrei und hat Versuchung erlebt. Und offensichtlich hat Gott ihn Versuchung erleben lassen, auf das er nachempfinden kann, wie es uns in der Versuchung geht. Aber Jesus hat überwunden. Und wir kommen auch dazu, er hilft auch uns zu überwinden. Aber interessant, dass Jesus Versuchung erdulden musste. Er ist der Versuchung nicht erlegen. Damit er uns umso mehr helfen kann in der Versuchung, weil er es nachempfinden kann. Weil für einen Gott gibt es ja keine Versuchungen. Gott ist nicht versuchbar, kommt auch noch. Und Jesus ist Gott. Und Gott kann nicht versucht werden. Aber Jesus in fleischlicher Gestalt hat Versuchung erlebt. Und genau da kommt es dazu, im Jakobus 1, Verse 13 und 14. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Das ist ein sehr interessanter Vers. Gott kann nicht versucht werden und er selbst versucht auch niemand. Und das erkläre ich jetzt dann, warum Gott nicht versucht. Wenn wir in Versuchung kommen, dann ist nicht Gott der, der uns versucht, weil das wäre dann wieder ein Gott, ein Vater, der mit uns spielt. Ein Gott, dem man nicht uneingeschränkt trauen kann. Ein Vater, wo ich nicht genau weiß, wo ich dran bin, wenn er mich versucht. Wenn er sagt, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir das so und so machen, wie meine Kinderlein dann reagieren. Das macht Gott nicht. Gott spielt so nicht mit uns. Wir müssen ein uneingeschränktes Gottvertrauen haben, ein blindes Gottvertrauen und Papa sagen dürfen, vollen Herzen. Und uns nicht irgendwo immer wieder denken, ah, vielleicht macht er gerade doch ein Spiel mit mir, vielleicht testet er mich gerade, vielleicht ist es doch nicht ganz so ernst gemeint. Nein, so ist Gott nicht. Gott kann nicht versuchen. Punkt. Aber warum kann Jakobus sowas behaupten? Erkläre ich gleich noch. Aber wie können wir jetzt dieser Versuchung begegnen, wenn wir versucht werden? Kennt ihr die Reklame mit der zartesten Versuchung? Ach, das ist doch süß. So ein bisschen so süße Versuchung, so zarte Versuchung. Ach, dem, wenn man nachgibt, das ist doch schön. Humbug. Es gibt keine zarte Versuchung, es gibt keine harmlose Versuchung. Jegliche Versuchung, die uns versucht in Bezug auf Gott, ist ernst zu nehmen. Und diese Versuchung soll unsere Beziehung zu Gott stören. Darum sagt Jesus im Garten Gethsemane, im Vers Matthäus, Kapitel 26, Vers 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Parallelstelle dazu im Lukas 22, Lukas Kapitel 22, Vers 46. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Also wie kann ich der Versuchung begegnen? Und Jesus weiß es, weil er selbst versucht wurde. Wach sein und beten. Im Lukas sagt er, was schlaft ihr? Steht auf und betet. Und in Matthäus sagt er, wacht und betet. Das ist dasselbe. Seid wachsam. Die Versuchung ist immer da. Der Versucher ist immer da. Der Versucher versucht uns permanent, die Beziehung zu Gott zu stören und bei uns Zweifel zu streuen. Und wie können wir damit umgehen? Indem wir wachsam sind und indem wir beten. Das heißt, wenn wir vor uns hin dösen im geistlichen Sinn und nicht beten, dann werden wir auch keiner Versuchung widerstehen können. Dann werden wir der Versuchung nachgeben. In der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 10, sagt Jesus, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Alle werden versucht werden, aber die, die standhaft ausharren, die werden widerstehen. Das heißt, wir sind der Versuchung nicht hilflos ausgeliefert. Die Versuchung kann nur versuchen, wird aber keinen Erfolg haben, wenn wir wissen, dass es Versuchung ist und wenn wir beten und wenn wir standhaft sind. Da haben wir das Versprechen, dass wir der Versuchung nicht erliegen werden. Wir müssen glauben und bekennen, dass Gott, unser Vater, es uneingeschränkt gut mit uns meint und dass er uns nie versuchen wird. Interessant ist, das Vaterunser in diesem Zusammenhang im Lukas-Evangelium, Kapitel 11. Da fragen die Jünger, wie sollen wir denn beten? Und Jesus sagt, okay, ab Vers 2, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das liest sich wie eine Bitte. Gott im Himmel, bitte, 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 vergib uns unsere Sünden. Bitte, führ uns nicht in Versuchung. Bitte, lass dein Reich doch kommen. Ja, was glauben wir eigentlich? Worauf basiert unser Glaube? Unser Glaube basiert darauf, dass Gott im Himmel ist. Unser Glaube basiert darauf, dass Gott uns unser täglich Brot gibt. Er gibt es uns, er hat es versprochen. Wir brauchen ihn nicht erneut darum bitten, dass es uns gibt. Gott hat seinen Sohn geopfert, auf dass wir erlöst sind. Wir müssen nicht um Erlösung bitten. Führe uns nicht in Versuchung. Im Jakobus lesen wir, Gott kann uns nicht versuchen. Und erlöse uns von dem Bösen. Wir sind erlöst von dem Bösen. Also ich verstehe das Vaterunser so, dass es eine Proklamation ist und keine Bitte. Och, Gott, mach doch bitte, dass wir irgendwie das Böse überwinden. Mach doch irgendwie, dass wir versorgt werden. Mach doch irgendwie, dass wir nicht versucht werden. Nee, es ist eine Proklamation. Danke, Vater, dass du im Himmel bist. Danke, dass dein Wille geschieht im Himmel und hier auf der Erde. Es passiert nichts auf der Erde, was nicht an seinem Thron vorbeigegangen wäre. Nichts, was er nicht zulässt. Und wir sind erlöst von dem Bösen. Das ist geschehen. Danke, dass es geschehen ist. Und danke, dass du uns nicht in Versuchung führst und nicht hilflos. Oh, 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 die Versuchung, wenn sie wieder kommt. Oh Vater, bitte lass doch keine Versuchung. Nee, wir haben alles, was wir brauchen, um damit umgehen zu können. Und Gott selbst versucht uns auch nicht. Darum, das Vaterunser, lest es mal anders. Lest es mal und betet es als Proklamation. Als Proklamation unseres Status hier und seines Status als Gott im Himmel, der alles in seiner Hand hat und der uns alles gegeben hat. Und nicht als hilflose, bitte, 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 sei doch gnädig. Er ist gnädig, sonst hätte er Jesus nie geschickt, sonst wäre Jesus nie gestorben, sonst wären wir nie errettet worden. Lest mal das Vaterunser so rum. Und ich weiß, es gibt andere Bibelstellen, die genauso Verwirrung beim Thema Versuchung schaffen können. Und ich möchte mal zwei Bibelstellen rausnehmen, die das Vaterbild ziemlich durcheinander bringen können. Einmal die Geschichte von Hiob. Die kennt jeder. Und dann gibt es im Hiob 1, Vers 21, den Ausspruch von Hiob, der wie ein Wahnsinnsglaubensbekenntnis klingt. Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Und jetzt kommt dieser große Spruch, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das singen wir sogar im Lobpreis, Blessed be the name of the Lord. Und you give and take away, but blessed be the name of the Lord. Das klingt wie ein Glaubensbekenntnis. Ja, der Herr gibt, der Herr nimmt, aber trotzdem sei sein Name gelobt. Jetzt haben wir die ganze Hiobsgeschichte. Die Hiobsbotschaften, die Katastrophen. Dann haben wir die drei Freunde und Hiob und alle philosophieren, wie wohl Gott ist und wie wohl die geistlichen Zusammenhänge sind und warum das auf der Erde passieren kann. Und innerhalb dieser Philosophiererei ist auch dieser Spruch von Hiob. Der ist ganz klar in dieser Phase. Und am Ende des Buch Hiobs, im Kapitel 42, Verse 1 bis 5, da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich nur von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hiob sagt das, was ich vorher gesagt habe, das war in Unkenntnis, was ich erzählt habe. Ich hatte ja keine Ahnung, Entschuldigung. Und dieser Spruch, der Herr gibt, der Herr nimmt, gelobt sei der Name, das war in Unkenntnis. Und hat denn Gott die Dinge weggenommen bei Hiob? Nee, das war nicht Gott. Gott hat zugelassen, dass es passiert, aber Gott hat nichts weggenommen. Also hat Hiob Müll geredet. Der Herr gibt, der Herr nimmt, gepriesen sei sein Name. Nein, das ist eine theologische Lüge. Und wenn wir das im Lobpreis singen, ist mir selber erst aufgegangen vor nicht allzu langer Zeit, singen wir Lüge. Der Herr nimmt nicht weg. Und sowas stört unser Gottesbild, sowas stört unser Vaterbild vom uneingeschränkt guten Vater. Beispiel 2, auch Altes Testament, Abraham und Isaak. Im 1. Mose 22, Verse 1 bis 2 steht: Uns geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott dem Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar auf einem Berge, den ich dir nennen werde. So weit, so gut. Da steht, Gott prüft ihn. Das steht in der deutschen Bibel, Gott, Punkt. Tatsächlich hat Gott viele, viele, viele Namen und es wird in den deutschen Übersetzungen einfach als Gott hingeschrieben. Tatsächlich steht dort im Urtext, Ha-Elohim hat zu ihm gesagt, er soll seinen Sohn opfern. Und dieses Wort mit Artikel kommt hier zum ersten Mal vor, aber es meint einen himmlischen Diener, eine Gottheit. Und zwar einen derer, wie in der Ratsversammlung Gottes, wo auch jemand Hiob die Dinge antut. Einer aus der göttlichen Ratsversammlung, der Hiob all das Unheil zugefügt hat, der sagt dort zu Abraham: Opfere deinen Sohn. Es ist nicht Jahwe. Es ist nicht Gott, unser Vater, der von Abraham will, dass er seinen Sohn prüft. Ich weiß, das sind viel Theologie und Gott prüft seine Kinder, ob sie ihn auch wirklich lieben. Nein, so ist Gott nicht. Er prüft uns nicht auf diese Art und Weise. Er lässt es vielleicht zu, weil er sagt, ich weiß, so wie bei Hiob, es gibt keinen sonst. Und ich weiß, der wird das Ganze durchhalten, weil er mich liebt. Aber Gott prüft ihn nicht, genauso prüft Gott Abraham nicht. Und Gott prüft auch dich nicht. Wir haben keinen linken Vater und Gott, der uns prüft und mal testet. Wir haben wirklich einen liebenden Vater, der uns wohl züchtigen muss, aber keine Spiele mit uns treibt. Und im 1. Mose 22, Verse 11 und 12 lesen wir, als Gott dann eingreift, beziehungsweise Jesus, der Engel des Herrn. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel herzu und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Der Engel des Herrn, also immer wenn der Engel des Herrn im Alten Testament steht, ist es Jesus. Da greift Gott dann direkt ein und sagt: Stopp, ich habe gesehen, was du tust. Also Gott lässt schon viele Dinge zu, aber er tut sie nicht. Und das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich sehe, dass mein Kind, obwohl ich zigmal gesagt habe, lang nicht auf die heiße Herdplatte, und das Kind hört nicht und es langt doch drauf und verbrennt sich, dann kann es sein, dass ich zuschaue und es zulasse, auf dass es die Lektion lernt. Aber ich bin nicht der, der das Kind nimmt und seine Hand auf die Herdplatte drückt, auf dass es meine Lektion lernt. Das ist ein Riesenunterschied. Das tut Gott nicht. Also, Gott lässt zu. Aber jetzt nochmal den eigentlichen Vers, um den es geht. 1. Korinther 10, 13. Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Er weiß, dass wir versucht werden, aber er versucht nicht. Wir werden nicht über unser Vermögen versucht, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen. Das heißt, da ist der Teufel oder irgendjemand aus der göttlichen Ratsversammlung, der mit Gottes Einwilligung uns was antun kann, aber Gott lässt es nur zu, weil er gleichzeitig schon einen Ausweg geschaffen hat für uns, dass wir der Versuchung nicht erliegen müssen. Er wird die wird mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass wir sie ertragen können. Das ist doch genial, dass wir wissen, dass Gott immer in Kontrolle ist und dass er den Satan vielleicht zulässt, so wie auch Jesus. Er hat zugelassen, dass der Satan Jesus versucht. Aber er hat gewusst, er schafft das, der Junge. Und genauso weiß er es bei euch. Ich weiß, meine Tochter, mein Sohn, der schafft es, weil ich habe den Ausweg auch geschaffen. Wenn der an mir festhält und ausharrt und betet, der schafft es. Und dann wird der andere sehen, dass er keine Chance hat, weil ich mächtiger bin und meine Kinder sind wie ich. Aber vorsichtig. Wenn ich Gott provoziere, anhaltend provoziere und nicht glauben will und meinen Weg gehen will und nicht gehorchen will, dann kann sein, dass Gott auch anders mit der Situation umgeht. Buch der Könige, erstes Buch der Könige. Haben wir Reich Israel und Juda, den König von Juda, Josaphat, und Ahab, den König von Israel. Und die sollen ja eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber Ahab will Josaphat überreden, komm, zieh mit mir in den Krieg. Und Josaphat weiß nicht so recht, ob er soll oder nicht soll. Und alle Propheten springen um Ahab rum und sagen, ja, wir ziehen in den Krieg und das wird schon. Und dann sagt Josaphat, gibt es da nicht noch irgendjemanden, den man befragen könnte, der vielleicht auch sagen kann, was Gott meint? Doch, da gibt es einen, Micha, aber der ist doof. Der sagt immer so komische Sachen und ist selten meiner Meinung. Und dann wird dieser Micha geholt und die, die ihn holen, sagen schon, Micha, pass mal auf, alle Propheten sagen so und so, sag du das auch. Und Micha sagt, nee, ich werde das sagen, was Gott sagt. Und Micha rückt dann halt raus, wie er befragt wird, und sagt, ja, geh doch. Ziehen Krieg, das passt schon. Ja, und irgendwo ist doch ein Haken dabei. Ja, ihr werdet umkommen, aber. Und dann sagt der Josaphat, genau das habe ich gewusst, genau das, der hat immer so blöde Nachrichten für mich. Nee, Ahab sagt es. Und interessant ist, im Verse 20 und 23, da wird nämlich gefragt, ja, Micha, wie kommst du jetzt drauf, dass es so und so sein würde? Und dann erklärt Micha das Ganze. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und einer sagte dies, der andere sagt das. Also das ist wieder diese himmlische Ratsversammlung. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Und er sprach, ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Er, Gott, sprach, du sollst ihn betören, und du wirst es auch ausführen. Geh hin und mache es so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund aller dieser deiner Propheten gelegt und der Herr hat Unheil über dich geredet. Also auch wieder, der Herr lügt nicht, aber er schickt einen Lügengeist, weil dieser Ahab partout nicht in Gottes Willen sein will. Oder neutestamentlich im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Verse 10 und 11. Da geht es um Menschen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Also sie hätten durch die Wahrheit gerettet werden können, aber sie haben die Wahrheit nicht angenommen. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Es geht hier nicht um Gläubige, es geht nicht um Gotteskinder, sondern es geht um Menschen in der Welt, die aber anhaltend sich gegen Gott sträuben und die Liebe der Wahrheit oder die Wahrheit der Liebe, die Botschaft der Errettung absolut nicht annehmen wollen. Und dann sagt Gott irgendwann gut. Und dann schickt Gott, auch wieder, Gott schickt einen Lügengeist. Nicht Gott selbst. Weil er kann das nicht. Gott kann nicht lügen. Gott kann nicht versuchen. Gott kann nicht. Das ist so. Das ist in Stein gemeißelt. Das ist in alle Ewigkeit. Das ist göttliches Wesen. Gott kann nicht verführen. Gott kann nicht lügen. Aber er kann durchaus Lügengeister schicken. Und uns so oder die Menschen durcheinander bringen. Aber das betrifft hier sowohl bei Ahab als auch hier im Thessalonicher Leute, die sich bewusst und permanent sperren gegen Gott. Und es kann sein, dass es irgendwann mal zu spät ist, dass sie es dann gar nicht mehr verstehen, weil Gott ihnen dann einen Irrglauben schickt. Aber Gott selbst ist das nicht. Und das ist unser Gottesbild, muss so unerschütterlich sein. Unser Papa im Himmel tut das nicht. Er spielt nicht mit uns. Und wenn er was zulässt, dann lässt er es nur so weit zu, dass wir auch raus können. Und wie können wir raus? Und das ist so das Ende von der Predigt, das Fazit, die Zusammenfassung. Gott lässt wohl Versuchung zu, aber er selbst kann uns nicht versuchen, weil er ein perfekter Vater ist, weil er Gott ist. Und wenn ich aufrichtig leben will, habe ich auch nichts zu befürchten. Gott wird mir keinen Lügengeist schicken. Das macht er bloß bei denen, die partout sich auflehnen gegen ihn. Ich habe nichts zu befürchten. Weil wenn Gott in meinem Leben eine Versuchung zulässt, dann ist es nur mal der Versuch, mich in diesem Glauben, in diesem Vaterbild durcheinander zu bringen. Und wenn Gott diesen Versuch in meinem Leben zulässt, dann hat er auch gleichzeitig schon einen Ausweg geschaffen, dass ich diesem Versuch widerstehen kann, dass ich der Versuchung widerstehen kann. Also ich brauche mich nicht zu fürchten vor Versuchung. Ich muss wach sein, ich muss beten. Gut, und ich sollte Gottes Willen kennen. Wie hat Jesu den Versuchungen des Satans pariert? Indem er biblisch geantwortet hat. Wir müssen wissen, was Gott gesagt hat, um in der Versuchung richtig reagieren zu können. Was war der allererste Versuch, die Menschen durcheinander zu bringen? Sollte es sein, dass Gott gesagt hat, dass ihr wirklich, ja, da hätte Eva und der Adam sagen müssen, ja, er hat es gesagt, aber dann, stimmt, hat er es gesagt, hat er es nicht gesagt? Ja, seid ihr so sattelfest in der Bibel, dass ihr wisst, was Gott gesagt hat? Oder wenn euch irgendjemand was erzählt, müsst ihr sagen, ja, wenn das offensichtlich so drinsteht, dann steht es wohl so drin, dann wird es so auch sein. Nein, dann müsst ihr aber auch antworten können, nein, das steht nicht so geschrieben. Und ich weiß, mein Gott ist ein guter Gott und er meint es so nicht. Und Gott lässt immer den Ausgang für uns offen, dass wir der Versuchung nicht erliegen. Also, um mit Versuchungen umgehen zu können, um Versuchungen nicht zu erlegen, müssen wir glauben, beten und ausharren. Weil manche Versuchungen, die dauern halt doch etwas länger. Was ist mit einer chronischen Krankheit? Da sind wir permanent versucht über Jahre. Diese Krankheit versucht uns permanent vom Glauben wegzubringen. Und da kann ich glauben, da kann ich beten, aber ich muss auch ausharren. Und nicht irgendwann sagen, ja gut, also wenn nach 30 Jahren noch nichts passiert ist, dann meint Gott das bestimmt nicht gut mit mir. Nein, auch Ausharren ist dort nötig. Aber was das Schöne ist, wirklich, wir können sagen, aber lieber Vater, wir dürfen uns in seine Arme fallen lassen. Er wird nicht, wenn ich von der Mauer runterspringe, sagen, Papi, fang mich, und dann auf die Seite drehen und sagen, guck mal, du kannst nicht jedem trauen, der wird mich immer auffangen. Gott ist gut und das muss in unserem Herzen verankert sein. Unser Papa und sein Wort, seine Gebote sind gut. Und er wird uns nie an der Nase herumführen. Er wird uns nie proben. Er ist gut. Und der Feind will das untergraben. Der Feind will das verhindern, dass wir dieses absolute blinde Gottvertrauen haben. Aber dem widerstehen wir, weil in uns lebt Jesus, in uns lebt der Heilige Geist. Wir haben sein Wort und er sagt es uns ganz deutlich. Amen. Haben wir noch ein Lied zu unterstreichen dieser Botschaft?